1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist, für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens, der Rettung der Seelen, davontragt, über welche Rettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Petrus hat sich vorgenommen, sich zur Aufgabe gesetzt, Geschwistern, die bedrängt sind, einen Brief zu schreiben. Was schreibt man ihnen? Wo beginnt man? Und wir sehen, dass Petrus da beginnt, wo wir beginnen müssen, beginnen sollen, wenn wir in schwierigen Umständen und durch Widerstand hindurch unseren Weg gehen müssen. Er beginnt mit den Ratschlüssen Gottes. Er beginnt damit, indem er zeigt, was Gott sich vorgesetzt hat mit ihnen. Und wenn das den Empfängern dieses Briefes bewusst wird, wenn sie das begreifen, dass ihre Errettung, der Weg, den sie gehen und das Ziel, das sie vor Augen haben, dass das nicht von ihnen ausgeht, dass es nicht so war, dass sie eines Tages diese glorreiche Idee hätten, es wäre gar nicht schlecht, einmal in den Himmel zu kommen. Lass uns mal versuchen, in den Himmel zu kommen. Wäre doch eine gute Sache. In den Himmel, ja, da wollen wir mal hin. Nein, sondern die ganze Sache ging von Gott aus und nicht von ihnen. Und je mehr sie darüber nachdachten, über das, was Petrus ihnen hier schrieb, desto mehr begriffen sie, ja, wenn die ganze Errettung, wenn der Weg, den ich gehe und das Ziel, auf das ich zustrebe, wenn das von Gott gesetzt ist, wenn ich von Gott erwählt bin, wenn meine Errettung in Gottes Herzen war, von Ewigkeit her, ja, dann ist meine Errettung so sicher und so gewiss und das Ziel, dass ich es erreiche, so fest und gewiss wie Gott selbst. Und das gibt der Seele, das gibt dem Gläubigen Festigkeit. So beginnt also Petrus, indem er von Gottes Gnade spricht. Wir haben diese Verse 1 bis 12 überschrieben mit erwählende Gnade. Ja, sie sind wohl Fremdlinge von der Zerstreuung. Also Juden, die in der Zerstreuung leben, aber wir können das sehr gut auch anwenden auf uns. Die Kinder Gottes sind in dieser Welt ein schwacher, kleiner, ein zerstreuter Haufe. Wir können keine großen Armeen aufbieten. Haben wir auch nicht im Sinn. Und wir können keine ökonomischen, also wirtschaftlichen Gewichte in die Waagschale werfen, um in dieser Welt unsere Anliegen durchzusetzen. Wir sind ein schwacher, in den Augen der Welt, nicht zählender Haufe. Dem aber hält jetzt Petrus gegenüber Gott, Gottes Absichten, Gottes Ratschlüsse, und dann redet er von dem, was Gott den Feinen bereitet hat vom Erbe. Und so schwach wie wir sind, so stark ist Gott, und so wenig wir in dieser Welt zählen, so groß und so herrlich ist unser Erbe. Hier sagt Petrus im Vers 1, dass die Empfänger seines Briefes auserwählt sind. Er sagt das in Kapitel 2 wiederum, im Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Das heißt, dass sie der Gegenstand von Gottes Wohlgefallen waren. Gott hatte sie auserwählt. Das ist eine der Bezeichnungen, der zahlreichen Bezeichnungen für die Erlösten, für die Gläubigen, für die Kinder Gottes im Neuen Testament. Auserwählte. In Römer 8 werden wir so genannt. Wer wird wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wenn Gott für uns Partei ergreift, wenn Gott sagt, er gehört mir, ich habe ihn erwählt, ich habe ihn berufen, ich habe ihn zu meinem Eigentum gemacht, ich habe ihn gerechtfertigt, ich habe ihn zum Erben gemacht. Ja, wer will das, was Gott an uns getan hat, was Gott für uns beschlossen hat, anfechten und in Frage stellen? Wer denn? Wer will denn wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wer will denn rückgängig und gegenstandslos machen, was Gott beschlossen hat? Er müsste größer, er müsste stärker, er müsste mächtiger als Gott sein. Und so ist uns diese Wahrheit ein gewaltiger Trost, ist uns gegeben zur Stärkung unseres Glaubens auserwählt. Vor Grundlegung der Welt auserwählt, sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat, in ihm, vor Grundlegung der Welt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott uns errettet hat, dass Gott uns zu seinem Eigentum gemacht hat, dass Gott uns zu Erben gemacht hat, um seinetwillen, nicht um unsere Willen. Nicht wegen irgendwelcher Eigenschaften, die er an uns gefunden hat, sondern weil er so ist, wie er ist, und weil er es gewollt hat. Unsere Errettung ist in Gott selbst begründet. Keiner von uns ist würdig, niemand. Gott hat nicht an irgendjemandem von uns irgendetwas gesehen, dass er sagte, das ist ein so prächtiger Kerl, den will ich bei mir haben. Nein, er hat in Christus und um seinetwillen erwählt. Und das vor Grundlegung der Welt. Warum sagt das Paulus? Warum sagt Paulus das? Um damit zu sagen, nichts, was in dieser Welt, in dieser Schöpfung ist, hat Gott dazu bewegt, uns zu erwählen. Die Erwählung ist in Gott selbst begründet. Ehe die Schöpfung war, ehe du und ich waren, ehe irgendjemand und irgendetwas war, hat Gott in seinem Herzen dich, mich, den Leib Christi erwählt, um mit seinem Sohn auf ewig vereint zu sein. Das ist großartig, das ist gewaltig. Und das stellt Petrus den Empfängern dieses Briefes als allererstes vor Augen. Ich sagte gestern schon, dass ich gerade daran bin, eine Geschichte der Reformation in England zu lesen. Ich will hier ein Beispiel dafür lesen, wie anders Gottes Gnade ist, als das, was Menschen unter Gnade verstehen. Zur Zeit der englischen Reformation war ein despotischer Charakterkönig in England, Heinrich der Achte. Dieser Heinrich der Achte hat die Kirche in England von Rom gelöst, weil er selbst alleiniger Herr im Land sein wollte. Er wollte ganz einfach nicht, dass ein fremder Bischof, ein Bischof, der außerhalb Englands lebt und darum seiner Macht entzogen ist, in England irgendetwas zu sagen hat. Und so hat er die Kirche von England einfach vom Papst kurzerhand los gemacht. Er ist aber nicht der Urheber der Reformation. Die Reformation kam ganz anders zustande. Aber er hat einfach so gezeigt, dass er Herr in seinem Haus sein wollte, alleiniger Herr. Und so hat er nach seinem Willen und nach seiner Laune die Königin, die damalige Königin, entlassen, einfach weggetan, von sich scheiden lassen, Katharina von Aragon, weil er in eine andere Frau verliebt war. Eine gewisse Anna Boleyn. Die gefiel ihm einfach besser. Und so wurde diese Anna Boleyn zur höchsten Ehren erhoben, wurde Königin, wurde eingesetzt als Königin, unter großem Prunk und Gepränge, ganz England hat gejubelt. 3 Jahre später hat der König auch an dieser Anna Boleyn kein Gefallen mehr gehabt und hat sie verstoßen, hatte sich in eine andere verliebt. Die gefiel ihm besser. Johanna Seymour hieß seine dritte Frau. Am Schluss hatte er dann 6 Frauen gehabt. Nun, diese zweite Frau, die Anna Boleyn, wurde gewisser Dinge beschuldigt, die sie nie getan hatte, der Untreue ihrem königlichen Gemahl gegenüber. Und sie wurde ins Gefängnis geworfen und aus dem Gefängnis hat sie vor ihrer Hinrichtung in einem Brief Folgendes geschrieben. Ihr habt mich aus niedrigem Stand erwählt, um eure Königin und Gefährtin zu sein. weit mehr, als was ich verdient oder je begehrt hätte. Wenn ihr mich nun solcher Ehre würdig gefunden habt, dann möchtet ihr doch eure königliche Gnade nicht von mir abwenden aufgrund eines leichtfertigen Einfalls oder aufgrund eines üblen Rates meiner Feinde. Und genau das war geschehen. Der König hatte Wohlgefallen an ihr gehabt, hatte sie erhöht, danach hat er kein Wohlgefallen mehr an ihr und dann hat er sie verstoßen. Und diese Frau bittet ihn darum, sie anerkennt, ich habe es nicht verdient, dass du mich zur Königin machst, aber ich bitte dich jetzt, deine Freundlichkeit, deine Gnade nicht von mir zu wenden. Umsonst. Sie wurde hingerichtet, enthauptet. Das wird Gott an den Seinen nie tun. Er hat uns erhöht, er hat uns erwählt, er hat uns seine Gnade zugewendet, völlig unverdient. Wir können aber völlig gewiss sein, dass Gott seine Gnade nie von uns abwenden wird. Warum? Eben deshalb, weil sie nicht in uns begründet ist, sondern in Gott selbst. Anders als das Wohlgefallen von Menschen. Dem König gefiel diese Anna Boleyn. Oh, ist das eine attraktive Frau. Die will ich haben, weil sie so attraktiv ist. Nachher fand er Gefallen einer anderen, dann war sie ihm nicht mehr attraktiv genug. Hat sie verstoßen, eine andere genommen. Gott hat uns nicht erwählt, weil er an uns etwas Attraktives gesehen hat. Er hat uns um seinetwillen erwählt. Und das macht die Erwählung, die Errettung, das Heil so fest wie Gott selbst, denn es ist in ihm begründet. Und das gibt uns diese unerschütterliche Gewissheit, dass Gott seine Gnade nie von uns abwenden wird. Wir brauchen nicht Angst zu haben, dass wir eines Tages seine Gnade verspielen oder verscherzen. Denn er hat uns von Anfang an nicht deshalb Gnade zugewendet, weil wir es verdient hätten. Um seinetwillen hat er uns erwählt. Vor Grundlegung der Welt. Jakobus sagt in etwas anderen Worten etwas Ähnliches in Jakobus 1. In den Versen 16 bis 18. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist noch ein Schatten von Wechsel. Die Gabe des ewigen Lebens kommt von oben herab. Und zwar von dem Gott, bei welchem keine Veränderung ist. Der ist nicht launisch. Und dann Vers 18, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Nach seinem unveränderlichen Willen hat er uns wiedergeboren. Am Anfang unserer Errettung steht also Gott. Nicht unser Wunsch, gerettet zu werden, sondern Gottes Wunsch und Wille, uns zu retten. Das steht am Anfang. Und dann im Vers 2 sagt er, durch Heiligung des Geistes, der Geist Gottes hat an uns gewirkt. Denn es ist ja nicht so, dass er uns als Unbeteiligte und als solche, die nichts merken und nichts empfinden, zu seinem Eigentum gemacht hat. Nein, er hat durch seinen Geist an uns gewirkt. Er hat uns durch seinen Geist unserer Sünden überführt. Er hat durch den Geist in unseren Herzen Glauben an ihn geweckt und so hat er uns für sich geheiligt. Zum Gehorsam, darüber haben wir gestern schon einiges gehört, und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Wir sehen, wie das zusammenhängt. Aus Gnade folgt Friede. Weil Gott uns in seiner Gnade errettet hat und weil das von Gott ausgeht und sein Werk ist, sein Ratschluss, sein Wille, darum haben wir Frieden mit Gott. Darum haben wir Frieden. Wir wissen, dass wir ihm völlig vertrauen können, dass er sein Wort nicht zurücknimmt, dass sein Wille unveränderlich ist. Da wir jetzt durch Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Aber noch etwas. Nicht nur Frieden mit Gott, wir haben auch Frieden im Herzen. Frieden mit Gott, aber auch Frieden im Herzen. Und genau das brauchten doch die Empfänger dieses Briefes. Die wurden von allen Seiten bedrängt, angefeindet, sogar verfolgt, wurden geschmäht, für Gutes tun verlästert. Und da geschieht es sehr schnell, dass sie mutlos werden, dass sie den Frieden im Herzen verlieren. Und hier zeigt uns Petrus, wenn wir darüber nachdenken, wer Gott ist, was er getan hat, dann wächst in unseren Herzen der Friede, dass wir trotz misslichen Umständen, trotz unerfüllten Wünschen, wir hätten manches lieber anders im Leben und manches kommt nicht so, wie wir es gerne hätten, dass wir trotz Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Zurücksetzungen trotzdem Frieden im Herzen haben. Das sind zwei verschiedene Arten des Friedens. Grundsätzlich haben wir Frieden mit Gott durch das Erlösungswerk Christi. Und hier redet Petrus davon, dass der Friede in unseren Herzen wachsen kann, trotz Umständen, dass wir nicht mutlos werden, missmutig werden, frustriert werden, sondern mit frohem, dankbarem Herzen durch die Zeit gehen. Frieden im Herzen. Übrigens, wenn hier steht vermehrt, dann sollten wir daran denken, dass es normal ist, das heißt nach Gottes Absichten normal, auch wenn es leider nicht üblich ist, aber normal. Nach Gottes Absichten ist es normal, dass unser Glaube wächst, dass unser Friede sich vermehrt, dass wir heute größere Freude am Herrn und seinem Heil haben als gestern. Es sollte nicht so sein, wie es allzu häufig ist, und man findet sich fast damit ab, ja, so in der ersten Zeit, wo ich zum Glauben kam, da hatte ich noch Freude am Herrn, Freude am Bibellesen, Freude am Bekenntnis. Das ist jetzt nicht mehr so. Das sollte gar nicht so sein, muss auch gar nicht so sein. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Und es ist gut, wenn wir von Zeit zu Zeit innehalten und uns fragen, ob ich das so erlebt habe. Erlebe ich das so, dass mein Friede fester, tiefer wird, meine Freude am Herrn größer wird, größer als vor 2 Jahren, größer als vor 5 Jahren, größer als vor 10 Jahren. Und wenn es nicht so ist, dann stimmt etwas nicht. Mit mir, mit uns, dann sollen wir den Herrn fragen, ja warum wächst bei mir die Freude am Herrn nicht? Was hindert? Was blockiert? Woran liegt es? In Sprüche 4, Vers 18 sagt Salomo, der Weg oder der Pfad des Gerechten ist wie das Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Mittagshöhe. Sprüche 4, Vers 18. Der Pfad des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Immer heller. Was sagt der Herr in Matthäus 13? Wer da hat, dem wird gegeben werden, wird mehr haben. Das ist das normale Wachstum. Friede vermehrt. Der Pfad des Gerechten, wie das Morgenlicht, das stets heller leuchtet. Wir sollten uns damit nicht abfinden, dass wir anfangen zu stagnieren und etwas wehmütig über vergangene Tage nachdenken, wo es noch anders war. Wir sollten uns nie damit abfinden. Es ist nicht Gottes Absicht, es ist nicht Gottes Wille. Es ist unsere Berufung völlig unwürdig. So ist das, was Petrus hier sagt, nicht einfach so eine Floskel, Gnade und Friede sei euch vermehrt, er meint genau das. Wenn die Rettung von Gott ausgeht, wenn es sein Werk ist, dann ist es normal, dass das in unseren Herzen wächst, immer größer wird, immer wichtiger wird. Dann redet er vom Erbe. In Versen 3 und folgende. Gott hat uns wiedergezeugt seiner lebendigen Hoffnung. Seiner lebendigen Hoffnung. Was heißt Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung? Hoffnung bedeutet, neutestamentlich gesprochen, dass wir eines Tages dort sein werden, wo der Herr ist. Die Hoffnung des Christen ist, da zu sein, wo der Herr ist, wo Christus ist. Die Hoffnung ist die kommende, die zukünftige Herrlichkeit. In Römer 8, Vers 24 spricht Paulus von Hoffnung. In Hoffnung sind wir errettet worden. Ja, heißt das, dass unsere Errettung ungewiss ist, dass wir erst am Schluss wissen, ob wir wirklich errettet sind oder nicht? Nein. Es bedeutet, dass alle Ergebnisse der Errettung uns noch nicht gegeben sind. Die Herrlichkeit, die steht noch bevor. In Hoffnung sind wir errettet worden. Wir werden auch von diesem Leib befreit und erlöst werden. Wir werden aus einer Welt herausgenommen werden, in der Schwierigkeiten, Bedrängnis, Widerstand uns umgeben. Wir sind in Hoffnung errettet worden. Galater 5, Vers 5. Sagt, wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Was bedeutet nun das? Hoffen wir darauf, einmal gerecht zu werden, oder sind wir schon gerecht? Nein, wir sind schon durch den Glauben gerecht. Die Hoffnung der Gerechtigkeit, das heißt, dass alle Ergebnisse unserer Rechtfertigung erst, wenn wir beim Herrn sind, uns gegeben werden. Ein Ergebnis der Rechtfertigung ist Unverweslichkeit. Ein unverweslicher Leib. Die Herrlichkeit. Das steht noch bevor. Kolosser 1, 27. Kolosser 1, 27, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Titus 1, Vers 2, Titus 1, Vers 2, ich lese den Vers 1 auch, Titus 1, die Verse 1 und 2. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor den Zeiten der Zeitalter. Die Hoffnung des ewigen Lebens. In Hoffnung errettet, Hoffnung der Gerechtigkeit, Hoffnung der Herrlichkeit, Hoffnung des ewigen Lebens. Hoffnung im neutestamentlichen Sinn bedeutet natürlich nicht das, was wir landläufig unter Hoffnung verstehen. Im Juni, im Monat Juni dieses Jahres, da war ich 2 Wochen in Deutschland unterwegs. Und da war Deutschland von einer sonderbaren Krankheit befallen, komisches Fieber. Da sind Leute so da gesessen, haben sich aufgesprungen, haben sich so vorgelehnt und geguckt und so gemacht. Ganz besonderes Fieber. Wenn man diese Symptome sich anschaut, dann kommt man zum Schluss, Fußballfieber. Ganz eigenartig, wie sich die Menschen bei diesem Fieber benehmen. Sie springen und sitzen auf und dann sitzen sie wieder. Und nachher stürzen plötzlich alle vor und rufen, und solche Dinge. Auf alle Fälle, während das Volk von diesem Fieber befallen war, hofften alle, ja, was hofften sie? Sie hofften, dass Deutschland Europameister wird. Aber was heißt hoffen in dem Sinn? Das ist ein Wunsch, den man hat, aber man hat weder Macht noch Wissen darüber. Man kann Wissen darüber, ob er in Erfüllung geht, auch keine Macht darüber, dass er in Erfüllung geht. Biblische Hoffnung ist aber etwas ganz anderes. Biblische Hoffnung heißt, wir wissen, dass es in Erfüllung geht. Wir haben Wissen darüber, dass es in Erfüllung geht. Macht haben wir zwar nicht darüber, dass es in Erfüllung geht. Aber jemand hat Macht darüber. Gott! Und er sorgt dafür, dass es in Erfüllung geht. Hoffnung, die Hoffnung des Christen, ist also eine gewisse Sache. Wir wünschen nicht etwas, was wir gerne hätten, wo wir nicht wissen, ob wir es auch bekommen. Nein, wir wissen, dass wir es bekommen. Und Gottes Macht sorgt dafür, dass es in Erfüllung geht. Gottes Treue, Gottes Macht. So ist also Hoffnung eine Sache völliger Gewissheit. Allerdings Gewissheit über noch nicht eingetretene Dinge. Das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben. Glaube und Hoffnung sind einander sehr nahe verwandt, aber der Unterschied ist der Glaube ruht auf Dingen, die geschehen sind. Dinge, die Gott gewirkt hat. Wir glauben an den Sohn Gottes, dass was er für uns getan hat. Sein abgeschlossenes Werk. Und dieser Glaube gibt uns Frieden mit Gott. Hoffnung heißt, wir vertrauen auf etwas, das noch nicht eingetreten ist, aber das genauso gewiss und fest ist, als sei es schon eingetreten. Das ist Hoffnung. Und so hat uns Gott in seiner Barmherzigkeit wieder gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung. Nun, die Hoffnung, das ist ja so eine Sache. Eben weil sie noch nicht eingetreten ist, ist sie unserem Zugriff entzogen. Und wenn wir auf uns gestellt wären, dann könnten wir nur in dem Sinn hoffen, wie Deutschland hofft, dass Deutschland Fußballweltmeister wird oder Europameister. Wir können einfach denken, hoffentlich kommt es so, aber wir wissen nicht, ob es so kommt. Und dann ist alles aufgeregt und kann sich fast nicht beherrschen vor Aufregung. Nun hat uns aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit wieder gezeugt. Das heißt, er hat uns eine Natur gegeben, durch den Geist Gottes uns eine Natur gegeben, die dieser Hoffnung gewiss sein kann. Die etwas tun kann, das ja ein wahres Wunder ist. Er befähigt uns durch Gottes Geist, unsere Herzen in etwas zu versenken, und einer Sache gewiss zu werden, die noch nicht geoffenbart ist, die niemand sieht. Und das ist dem Ungläubigen ein völliges Rätsel. Er kann nicht begreifen, wie wir des Himmels, der kommenden Herrlichkeit, gewiss sein können. Er kann sich das nicht anders erklären als einfach Psychologie. Ihr redet euch das nur ein. Es ist ein Wunder Gottes. Und hier steht, dass Gott uns nach seiner Barmherzigkeit wieder gezeugt hat. Was ist denn Barmherzigkeit im Gegensatz zur Gnade? Das ist das Gleiche. Wir verwenden diese beiden Ausdrücke oft ziemlich wechselweise, wahllos. Sagen wir mal Barmherzigkeit, mal Gnade. Die biblischen Autoren verwenden aber diese Ausdrücke recht präzis. Gnade, das heißt, Gott hat um seinetwillen an solchen gehandelt und für solche gehandelt, die unwürdig sind. Das haben wir schon gesehen. Barmherzigkeit heißt, Gott handelt für solche, die unfähig sind. Das ist Barmherzigkeit. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt. Warum erbarmt sich ein Vater über die Kinder? Wenn wir unseren zwei- oder dreijährigen Sohn oder Tochter sehen, wie sie stolpern, hinfallen und sich beim Essen vollmachen, dann wären wir nicht zornig. Nein, wir haben Barmherzigkeit mit ihnen, weil sie so klein und so schwach sind, die können nicht anders. Und darum helfen wir ihnen. Und Gott hat uns in seiner Barmherzigkeit, hat er uns befähigt. Er hat uns Kraft gegeben zu etwas, das wir nie könnten, wozu wir unfähig sind, nämlich zu glauben und die Hoffnung zu ergreifen. In seiner Barmherzigkeit hat er uns wieder gezeugt, uns eine neue Natur gegeben, die das kann, was wir sonst nie könnten. Und das ist ja wirklich ein Wunder. Wir sitzen hier, ein Haufen von 40 oder 50 Leuten, wir sehen alle ganz normal aus, wie andere Leute auch. Die Nase vorne und die Ohren links und rechts. Und doch hat Gott uns die Fähigkeit gegeben, dass wir ihm, dem Unsichtbaren, vertrauen können und dass wir Dinge ergreifen und auf Dinge zuleben, die kein Mensch gesehen hat. Das ist großartig, ist gewaltig, ist ein Wunder. Und dazu hat uns Gott wiedergezeugt. Wiedergezeugt, so dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die uns lebendig vor Augen steht. Eine lebendige, wirksame Kraft, ein lebendiges, wirksames Prinzip, das uns stärkt, das uns tröstet, das uns vorantreibt. Und wir marschieren so, als hätten wir es beständig vor Augen. Und das gibt den Zerstreuten und das gibt den Verfolgten Kraft. Und Gottes Geist sorgt dafür, dass sie diese Hoffnung ergreifen können, vor Augen haben und ihren Weg gehen. Und jetzt wird das Erbe ein bisschen beschrieben, im Vers 4. Es ist ein unverwesliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbteil. Also ein Erbteil, das man nicht verlieren kann. Es wird aufbewahrt für euch. Das ist noch ziemlich tröstlich, oder? Zu wissen, dass es für uns aufbewahrt wird. Ich las vor einem Jahr, glaube ich, war das, oder vor zwei Jahren, in der Tageszeitung von einem Araberjungen, der im Gazastreifen wohnt. Und er hat bei der israelischen Staatslotterie hat er das große Los gezogen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Schekel gewonnen. Und er musste sich also diesen Hauptgewinn persönlich abholen. Und zwar in Jerusalem. Und zwar musste er sich den Hauptgewinn abholen innerhalb einer gewissen Frist. Und er hatte das große Los gezogen, er wusste, dieses Geld gehört mir. Einige Millionen Schekel, ich bin ein gemachter Mann, aber was war geschehen? Ausgangssperre. Das heißt, er durfte den Gazastreifen nicht verlassen. Dieser arme Junge und seine ganze Familie und seine ganze Verwandtschaft, die werden wie auf Kohlen gesessen sein. Und sie wussten nicht, ob ihnen dieses Erbe noch verfällt oder nicht. Und sie konnten nur darauf hoffen und warten, dass diese launischen und diese arroganten Israeli die Grenze wieder öffnen. Ich weiß nicht, wie die Sache dann herauskam. Aber ich musste an uns denken. Unser Erbe ist sicher verwahrt und wir müssen keine Angst haben, dass irgendjemand oder irgendetwas uns in den Weg tritt, so dass dieses Erbe verfällt und wir es dann nicht in Empfang nehmen können. das Erbe ist sicher verwahrt. Und nicht nur das Erbe, sondern auch der Erbe muss ja auch verwahrt werden. Denn es hätte ja sein können, dass dieser arme arabische Junge, dass er krank geworden wäre und gestorben wäre, bevor er sich das Erbe hätte holen können. Ja, und das wäre dann gewesen. Dann hätte es ihm auch nichts genützt. Und so wird nicht nur das Erbe von Gott bewahrt, sondern auch die Erben werden bewahrt. In den Versen 4 und 5. Die ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet. Gott bewahrt uns und sorgt dafür, dass wir heil und wohlbehalten kommen und dieses Erbe auch antreten werden. Aber wenn das aber so ist, ja, dann kann ich mich ja wirklich zurücklehnen und diese Sache Gottes Händen überlassen. Keine Sorge haben, dass mir irgendjemand mein Erbe wegnimmt oder dass ich selber daran verhindert werde, es anzutreten. Keine Sorge haben. Gott bewahrt das Erbe und Gott bewahrt mich. Wir haben hier zwei interessante Wörter für aufbewahren und für bewahren. Es sind im Griechischen zwei verschiedene Verben. Im Vers 4 steht aufbewahrt, tereo. Das heißt ungefähr so viel wie auf Deutsch etwas aufbewahren, in Verwahrung halten. Und dann steht im Vers 5, die ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet. Wir werden bewahrt. Gottes Macht bewahrt uns. Und hier steht für bewahren ein anderes griechisches Wort. Phrureo. Das ist ein Wort, das der Militärsprache entnommen ist. Es heißt nämlich so viel wie Wache halten. Wache halten. Nun, was tun die Soldaten, die Wache halten müssen? Während der Nacht sitzen da und wachen und die sorgen dafür, dass nicht plötzlich ein Feind kommt und das Heerlager überfallen kann, während die Soldaten schlafen. Und so bewahrt uns Gottes Macht davor, dass irgendein Feind uns zerstören, verderben kann. Uns in Augenblicken, wo wir nicht sehen, was um uns, hinter uns geschieht, dass wir nicht rücklings überfallen werden und vernichtet werden. Der Teufel, der würde uns ja längst verderben, wenn er könnte. Er hält sich an keine Regeln der Fairness. Er würde uns längst verderben, auf hinterlistigste Weise uns umbringen. Uns verführen, verlocken, verleiten, so dass wir nie ankommen würden am Ziel. Aber Gottes Macht wacht über uns. Phrureo. Wache halten, so dass kein Feind sich heranschleichen kann und uns verderben kann. So bewahrt Gott uns. Wir werden durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Dann wird unsere Rettung offenbar werden. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir wissen es. Und voneinander wissen wir es auch. Aber das sieht man uns ja so ohne weiteres nicht an, oder? Und dass wir Erben der ewigen Herrlichkeit sind und dass wir von Gott gemacht sind, seinem Königtum und zu Priestern, ja, das sieht uns niemand an. Wir tragen ja auch keine langen Gewänder. Oder? Und keine Kronen. Und doch sind wir ein Königtum und Priester und Söhne Gottes und Erben der Herrlichkeit. Aber das wird eines Tages offenbar werden. Und bis es offenbar wird, bewahrt uns Gott. Seine Macht bewahrt uns. Und seine Macht sorgt dafür, dass kein Feind uns verderben kann und kein Feind uns das Erbe wegnehmen kann, bis wir es antreten. Und in dieser Gewissheit frohlocken wir. Worin wir frohlockt? Wir frohlocken. Freuen uns einfach. Das ist ja großartig. Das sind ja unerhörte Mitteilungen. Tja, aber es ist wahr.